Yeah, the Grind Podcast rocking round. Built the buzz of never dropping down. Keeping that hustle real, it's how we roll. It's about our time to explode. Breaking down walls to success. But you gotta work harder than the rest. Hustle in the game, that's how you win. It's a mindset that you gotta lock in. Love the process, not the goal. Hustle and grind, that's how we roll. Business, mindset, lifestyle. The Grind Podcast going down.
Herzlich willkommen, liebe The Grind Community, zu einer weiteren Interviewfolge. Heute mit dem legendären Christoph Heuermann von staatenlos.ch, den ich hier irgendwo in... Wo treffe ich dich nochmal gerade an? In Singapur, richtig?
Ja, hallo Lars, genau. Ich bin hier in Singapur am Flughafen.
Perfekt. In Singapur in der Business Launch, auf dem Weg irgendwie mit der Business Class irgendwo weiter in die Welt. Und genau darum soll es heute auch in diesem Podcast gehen. Ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Stell dich doch mal gerne ein bisschen ausführlicher unserer Community vor.
Ja, ich bin Christoph von staatenlos.ch. Das heißt, ich betreibe einen Blog, der Leuten dabei hilft, freier zu leben. Das heißt, ich helfe ihnen dabei, auszuwandern, Steuern zu sparen, auch noch in Deutschland vielleicht zu bleiben und ihre Steuerlast ihres Unternehmens zu senken. Gleichzeitig beschäftige ich mich auch mit allen anderen möglichen Themen von einem internationalen Lifestyle, wie zum Beispiel Travel Hacking, wie man günstige Flüge oder auch komfortable Flüge findet, wie jetzt ich die nächsten paar Stunden eben in der Business Class nach Dubai weiterreise.
Super, super spannend. Obwohl wir eigentlich dieses Steuerthema gar nicht so groß anschneiden wollen, aber ich habe dich, glaube ich, auch schon mal bei dem DNX Speaker Dinner da mal schon mal kurz dazu ausgefragt. Das ist halt super spannend, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu zu hören, warum du genau vielleicht diesen Weg eingeschlagen hast, ja, wirklich irgendwie zu schauen, wie man Steuer komplett vermeidet, ja, oder weitestgehend vermeidet, ja, was da nochmal so ein bisschen deine Intention dahinter ist.
Ja, das hat einerseits auch eine durchaus, sag ich mal, moralische Komponente, dass ich sage, es ist, sag ich mal, Steuern sind jetzt, sag ich mal, werden dazu benutzt, Sachen zu finanzieren, an die ich vielleicht nicht glaube oder die ich sogar moralisch abstoßend finde. Deshalb möchte ich keine zahlen. Und zweitens natürlich auch die Effizienzsache, dass man die Steuerlast, wie wir sie haben in Deutschland, natürlich deutlich effizienter verwenden könnte. Ich selbst habe mir zum Ziel gesetzt, eben einfach möglichst frei zu leben. Und dazu gehört eben auch natürlich, meine Steuerlast möglichst weit zu verringern. Und ich habe diese Nische mir gesucht, ist auch, sag ich mal, wird nicht von vielen Leuten beackert und helfe eben Leuten dabei, ihre Steuern weitgehend zu vermeiden, ja.
Spannend, und ich frage dich auch immer wieder mal mit irgendwelchen irgendwelchen Anfängerfragen, aber um vielleicht den einen oder anderen ein bisschen so die Illusion zu nehmen von diesem ganzen Thema: Solange man irgendwie in Deutschland gemeldet ist und auch in Deutschland wohnen bleibt, gibt es so jetzt erstmal keine großen Konstrukte, um hier massiv Steuern zu sparen, richtig?
Ja, genau. Ich sag mal, der größte Hebel liegt ganz klein im Wohnsitz. Man muss sich schon von Deutschland, sage ich mal, trennen, mindestens ein halbes Jahr weg sein, um wirklich was erreichen zu können. Auch in Deutschland gibt es zumindest auf Unternehmensebene gewisse Sachen, die funktionieren können. Einmal kann man sich höchstens die Körperschaftssteuer einsparen. Man sollte auch schon höheren, wahrscheinlich sechsstelligen Umsatz mitbringen, damit sich das lohnt.
Spannend. Und eine andere Thematik, die vielleicht auch noch kurz hier als Value oder als Content-Piece mit in den Post rein muss, weil viele, gerade so digitale Nomaden, fangen jetzt ja auch an, hier auszuwandern und meinen hier irgendwie in Hongkong eine Firma zu gründen und so. Und ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber was mein Kenntnisstand ist, dass ja man auch eine gewisse Weile wegbleiben muss, bevor man sich's vielleicht wieder anders überlegen kann. Ja? Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was sagen? Also sprich, wenn man den Schritt schon vielleicht auch dummerweise gegangen ist, unüberlegt gegangen ist, wie lange muss man denn so wegbleiben, ja, ohne vielleicht so ein Dominostein-Szenario auszulösen, dass einen die letzten ein bis zwei Jahre einholen, ja, und man große Steuerbeträge
nachzahlen muss? Das lässt sich halt immer schwer einschätzen. Also in vielen Fällen passiert es eigentlich gar nichts, wenn man sich wiederkommt und abmeldet. Aber wenn man in der Zwischenzeit natürlich viel Geld verdient hat und keinen festen Wohnsitz nachgewiesen hat, dann kann es natürlich Probleme geben. Das heißt, im Zweifelsfall sollte man erst vielleicht noch mal ein Jahr in irgendeinem Land bleiben und dort ein bisschen Steuern zahlen oder zumindest einen festen Wohnsitz nachweisen, bevor man irgendwie zurück nach Deutschland kommt, ohne irgendwo anders hier gemeldet gewesen zu sein.
Okay, also mein Kenntnisstand war so ein bisschen, dass man so mindestens, sage ich jetzt mal, 3 bis 5 Jahre, wenn man sich in Deutschland abmeldet, weg gewesen sein sollte, ja, um so ein bisschen dieses diese nachträgliche Besteuerung oder so zu vermeiden. Ist das dann nicht korrekt?
Das mit der nachträglichen Besteuerung ist mir eigentlich nicht bekannt. Es kann in Zweifelsfällen passieren, wenn man keinen festen Wohnsitz hatte und den nachweisen kann, dass eben davon ausgegangen wird, dass man geheim weiterhin in Deutschland gewesen sei. Und dann kann das zu, sag ich mal, nachträglicher Besteuerung kommen. Deshalb immer fester Wohnsitz ist wichtig. Aber letztlich gibt es nur zu sagen, Steuereintreibung in Deutschland ist relativ willkürlich und da kann es durchaus, sollte man durchaus, sag ich mal, auf der sicheren Seite sein und je länger man weg ist, desto besser, ja. Da gibt es durchaus recht.
Okay, cool, super, perfekt. Wer noch mehr wissen will über dieses ganze Steuerthema, der Christoph bietet da auch echt klasse Beratungssessionen an, wo ich auch schon mal hatte. Ich werde auf jeden Fall auch staatenlos.ch in die Shownotes packen, weil wir ja doch schon viele Unternehmer hier in dem Podcast haben. Und ich hau auf jeden Fall alle Links mal zu von Christoph schon mal in die Shownotes, wer da Bock hat, auch in seinem Blog sich da ein bisschen näher einzulesen. So. Lass uns mal zu diesem Travel-Hacking-Thema kommen, weil es für mich jetzt auch gerade super, super spannend ist, weil, wie ja viele ja auch hier im Podcast wissen, bin ich jetzt wieder von München zurück nach Wangen gezogen, ja, sitze ja auch gerade im Häusle von meiner Mama, ja, schlafe hier irgendwie in meinem alten Kinderzimmer und werde jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten Richtung Europa abhauen. Und da stellt sich halt bei mir auch immer so ein bisschen die Frage, wie kriege ich immer so die besten Flüge, ja, und bisschen, sag ich mal so, skyscanner.de ist so das Einzige, was ich so in meinem Repertoire habe, ja. Hast du da so ein paar Hacks, die du unseren The Grind-Hörern mitgeben kannst?
Ja, also ich benutze, sag ich mal, wenn ich selbst nach Flügen suche, sag ich mal, habe ich mehrere Strategien. Ich sag mal, die erste Strategie, die ich benutze, um vor allem internationale Flüge zu buchen, ist über sogenannte Aerofares. Ja, Aerofares, das sind quasi Preisfehler von Airlines. Irgendwie ein Mitarbeiter vergisst, das Häkchen zu setzen beim Treibstoffzuschlag oder sowas. Und auf einmal ist der Flug deutlich günstiger. Und mit der richtigen Strategie kann man jetzt, wenn man ein bisschen vorausplanen kann, eben relativ gut diese Aerofare-Flüge setzen. Also bei mir heißt das, ich fliege fast nur damit international. Das heißt, so ein Aerofare zum Beispiel, ich bin im Januar geflogen, Mailand nach Hawaii, hin und zurück 350 Euro. Normalerweise zahlt man selbst aus Kalifornien nach Hawaii mehr als 350 Euro. Diese Aerofare-Flüge, sag ich mal, werden in der Regel auch akzeptiert. Das heißt, sie werden nur ganz selten storniert. In der Economy Class nur ganz selten. Wenn man Business Class Aerofare bucht, mache ich auch häufiger, dann werden sie nur wahrscheinlich zu 30% akzeptiert. Das heißt, öfter werden sie storniert. Das heißt, man muss warten, bis das Ticket auch tatsächlich ausgestellt ist. Wenn es ausgestellt ist, kann man auch den Flug antreten. Wie ich jetzt diese Aerofares buche, ist ganz einfach. Meine Reiseplanung steht bei mir schon eben sehr lange im Voraus fest. Ich habe selbst ein Unternehmen, ich bin da flexibel. Und flexibel muss man natürlich auch sein. Ja, man kann jetzt nicht irgendwie erst warten, bis man Urlaub einreicht. Weil wenn es eine Aerofare gibt, ist die nach ein paar Stunden, oft nach ein paar Minuten schon ausgebucht. Es gibt jetzt gewisse Apps für das Handy. Ich benutze eine App, die heißt Push-App. Und dort speise ich einfach die Webseiten ein, die diese Aerofares anbieten. Ja, sowas wie flyforfree.com oder circleflying.com oder ein Forum vom flyertalk.org. Und immer, sag ich mal, auf dieser App kann ich dann verschiedene Filter einstellen. Zum Beispiel Flug nach Panama, dort habe ich meinen Wohnsitz. Und Flug irgendwie im November, Dezember, dann habe ich Zeit, das nächste Mal dort zu sein. Jetzt habe ich diese Filter eingestellt, die Webseiten eingespeist. Und immer wenn in Zukunft so eine Aerofare kommt, kommt sofort eine Push-Benachrichtigung bei mir aufs Handy und ich kann den Flug sofort buchen. Und wenn ich das jetzt, sag ich mal, weit im Voraus mache, in ein paar Monate, kommt ziemlich sicher irgendwann in dieser Zeit eine Benachrichtigung aufs Handy. Und weil ich durch mein Unternehmen eh die meiste Zeit eben online bin, kann ich dann gleich den Flug buchen. Das klappt nicht immer. Aber gerade so auf den üblichen Routen nach Amerika, nach Südostasien und so weiter, kriegst du, wenn du das 3, 4 Monate vorher machst, fast immer eine sehr, sehr günstige Aerofare. Eben nicht nur Economy Class, sondern in vielen Fällen auch Business.
Also fliegst du dann sozusagen Business fast für den Preis, wie wenn du Economy fliegen würdest?
Ja, genau. Also ich habe jetzt eine Aerofare Business im November nach Kapstadt, Europa nach Kapstadt hin und zurück für 600 Euro. Also es ist quasi Business zum Economy-Preis, ja.
Okay, cool. Und ist dann so Abflughafen oder ist es dann, muss man da flexibel sein, von wo man fliegt, oder kannst du schon direkt sagen, okay, München, keine Ahnung was? Kapstadt.
Ja, ich sag mal, Travel Hacking heißt per se, dass man natürlich, je flexibler man ist, desto besser ist es generell. Das heißt, man sollte zumindest in Europa vielleicht flexibel sein. gerade wenn man natürlich jetzt ortsunabhängig sein sollte, kann man vielleicht auch mal irgendwie einen Trip nach, in diesem Fall ist es Oslo, einbauen. 2 Tage vielleicht in der Stadt bleiben vorher, um sich die Stadt anzuschauen, weil man vielleicht selbst noch nie da gewesen ist, wie auch in meinem Fall auch tatsächlich der Fall ist, ja.
Und das ist dann auch bei diesen Flügen dann auch so der Fall, dass es halt dann zum Beispiel ein Gabelflug ist, ja, über irgendeine andere Stadt, weil die dann auch nochmal speziell ein bisschen günstiger ist. Oder sind es dann meistens Direktflüge, diese
Ja, das
Aerofair-Geschichten?
ist unterschiedlich. Das sind oft Direktflüge, aber meist wird es natürlich gegabelt über gewisse Städte. Aber es kann natürlich auch ein Vorteil sein, ja. Auf meinem Hawaii-Flug sind 25 Stunden, da kannst du eh nicht direkt fliegen, so weit fliegt gar kein Flugzeug. Also ging ein Flug über irgendwie Los Angeles. Auf dem Rückweg, das ist auch noch ein kleiner Travel-Hack, wenn man nur mit Handgepäck reist, kann man natürlich auch einfach aussteigen. Habe ich in dem Fall gemacht. Ich wollte nicht zurück nach Europa. Ich wollte noch in Kalifornien bleiben, bin also einfach in Los Angeles ausgestiegen, habe den Weiterflug nach Europa verfallen lassen. Wichtig ist, das kann man machen, aber man kann das nicht am Anfang machen. Also man muss den Anfang, den ersten Flug immer antreten, weil sonst verfällt das Ticket. Aber Flüge ganz hinten, am Ende des Tickets kann man verfallen lassen. Da gibt es zwar auch Regelungen von Airlines für, die das unterbinden wollen, aber ich persönlich habe das schon über 10 Mal gemacht und hatte nie Stress gekriegt deswegen.
Okay, super. Eine Frage noch zu dieser Push-App. Diese Push-App ist aber jetzt keine App, die speziell nur für diese Portale Fly for Free und Co. sind, sondern es ist irgendeine App, die halt irgendwelche Notifications einsammelt und du dann quasi dann direkt einen Link hast, dann wieder
Genau,
auf dieses Portal, richtig?
kannst du alles mögliche, alle möglichen Webseiten reinspeisen und alle möglichen Filter setzen, um eben Benachrichtigungen, die für dich relevant sind, anzuzeigen.
Ah, okay. Gibt es die auch für iOS und Android beide Plattformen?
Also ich weiß jetzt nur für Android, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch für iOS gibt oder zumindest sowas Ähnliches, ja.
Ah, okay, spannend. Cool. Ein anderes Thema, was mir mal jemand erzählt hat, ist, ich bin jetzt ja durch die Umsätze über meine Kreditkarte, wo wir gleich nachher nochmal dazu zu sprechen kommen, wie habe ich jetzt auch irgendwie, gerade bei Air Berlin oder bei dieser One-World-Geschichte, bei dieser Alliance, irgendwie den ganzen Launch-Zugang oder Launch-Zugang so. Und es gibt ja auch so ein, zwei coole Apps, wo man sich auch so Launches angucken kann, wie LaunchBuddy und wie sie alle heißen. Gibt es da irgendwie Plattformen, wo man, sag ich mal, vielleicht günstige Flüge bekommt, indem man sagt, okay, man nimmt halt größere Pausen bei Airports in Kauf und hängt halt dort dann quasi irgendwie in den super High-Class-Lounges ab. Ist dir sowas geläufig?
Ja, ich sag mal, ich habe jetzt eben, sag ich mal, meine internationale, also Langflugstrategie vorgestellt. Natürlich fliege ich auch oft zum Beispiel innerhalb von Europa rum. Und da kann es natürlich auch oft auch Sinn machen, irgendwie einen kleinen Zwischenstopp einzubauen. Eine Seite, die ich sehr empfehlen kann dafür, ist kiwi.com. Früher hieß das Flight Picker. Das Schöne an kiwi.com ist, es ist sehr gut für Einsteiger geeignet, weil man quasi eine Weltkarte da hat und dann verschiedenste Parameter einstellen kann. Und dann wird bereits auf der Weltkarte angezeigt, quasi wie die Preise sind von deinem Abflughafen in jede Stadt weltweit, die eben auf dieser Karte ist. Man kann so also quasi in Realtime sehen, wie sich die Preise verändern, je nachdem welches Datum oder welchen Abflughafen man eingestellt hat.
Spannend.
Und das Gute bei kiwi.com ist, statt jetzt wie bei Skyscanner und Momondo, das sind andere Portale, die ich auch nutze, da wird man immer zu Reisebüros weitergeleitet. Und diese Reisebüros zahlen dann oft noch, sag ich mal, braucht man noch 30, 40 € Aufschlag auf den eigentlichen Preis, damit man dort buchen kann. Kiwi.com ist selbst ein Reisebüro, das heißt, man kann direkt dort buchen. Und dieses Kiwi.com gibt eben auch eine Garantie für Anschlussflüge. Das heißt, wenn man aus irgendwelchen Gründen den Anschlussflug nicht bekommt oder der ausfällt, wird einem automatisch ein Ersatzflug organisiert. Ich hatte das Anfang des Jahres in Vilnius, wollte weiter fliegen in die Ukraine. Flug ist ausgefallen, wurde mir ohne Anstand Flug für den nächsten Morgen gebucht und weiter ging es, ja.
Ah, super cool. Also ich hab gerade mal so parallele Kiwi, tatsächlich Kiwi wie die Frucht, aber ich hau die ganzen Links alle in die Shownotes, keine Sorge. Da kann man tatsächlich einfach einen Abflugort eingeben und dann irgendwie nach
Genau, das
irgendwohin.
kann
Und
man
dann
empfehlen.
zeigt es euch, eine Liste an. Das ist nämlich perfekt für uns, ja, weil meine Freundin und ich, wir wissen zum Beispiel noch gar nicht jetzt irgendwie im Juli, August, wo wir hinwollen. Und das ist natürlich mega, mega cool, ja, da jetzt einfach mal durchzublättern
Das
und zu schauen.
Ganze funktioniert übrigens auch mit Skyscanner, damit bist du ja vertraut. Also auch dort kann man zum Beispiel Abflugort Deutschland einstellen und ziehe dort irgendwo hin. Und dann kann man einfach schauen und quasi die günstigsten Preise, je nachdem welches Datum man eingestellt hat, dann sehen. Auch ganz interessant, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wo es hingehen soll und einfach vielleicht mal günstig Urlaub machen möchte.
Ah, cool. Also sprich, und was gebe ich dann bei nach ein? Weil ich habe tatsächlich das mit Deutschland, war mir schon bewusst. Und dann gebe ich quasi bei nach.
Kannst du
Okay, hier, du
beliebig.
kannst dich nicht entscheiden, wohin. Klicke einfach hier, alle Orte. Alles klar, cool, perfekt. Ja, spannend. Weil da kann man einfach mal ein bisschen reinschauen, wo sozusagen die Reise hingehen soll. Gibt es sonst noch irgendwelche Travel-Hacks, gerade sag ich mal, wenn man irgendwo hinfliegen will, die du noch in deinem Repertoire hast? Oder sag ich mal, sind es so die größten und wichtigsten
Ja, was sage
Themen
ich mal,
gewesen?
die Flugportale angeht, das sind, sage ich mal, natürlich die Top-Sachen, die ich benutze. Es gibt noch das EATA, Google Flight Search. Das ist eigentlich die, sage ich mal, tiefgehendste Suchmaschine, womit man am meisten machen kann. Benutze ich auch hin und wieder, aber ich sage mal, da muss man sich nicht unbedingt einarbeiten. Das, was ich jetzt genannt habe, reicht in den meisten Fällen aus. Was noch ganz, ganz nette Sache ist, es gibt diese ganzen Agenturen, die quasi Flüge für dich suchen. Flightsox, Flystein, wo du quasi denen einen Screenshot schicken kannst mit dem, sag ich mal, günstigsten Preis, den du gefunden hast. Und die sagen, ja, wir finden dir einen besseren Preis. Und du musst nichts zahlen, du musst nur auf die, sag ich mal, Differenz des Preises musst du eben eine gewisse Kommission zahlen. Wer also seine Flüge outsourcen lassen will, dem kann ich diese Agenturen sehr, sehr empfehlen. Gerade bei Langstreckenflügen kann sich das sehr lohnen.
Okay, das ist Flight Fox gewesen und das andere war
Bleistein.
Fleischstein, also Stein wie der deutsche
Der
Stein.
deutsche Stein, ja.
Ah, okay, cool, spannend. Ich habe auch mal von so einem Startup auch gehört, was einem auch quasi wie so ein Concierge-Service dann versucht, noch den besseren Preis zu suchen. Ja, vielleicht war das sogar genau das. Spannend. Und diese ganzen Flüge, die du da ja regelmäßig fliegst, du hast ja dahinter auch ein bisschen so eine kleine Mission, ne? Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, du hattest ja mal gesagt, dass du alle Länder der Welt bereisen willst. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und zwar bis zum Alter von 35. Ich bin jetzt 26, also ich habe noch 9 Jahre und das bin ich auch ganz gut im Soll. Habe jetzt mit Singapur gerade das 91. Land auf der Karte. Also die 100 schaffe ich vielleicht noch dieses Jahr.
Crazy. Und hast du dann auch so ein Tattoo auf dem Rücken, wo du dann jedes Mal einen Haken machst, wenn du in dem Land warst? Oder trackst du das irgendwo? Oder ich
Ja,
glaube, auf deinem Blog schreibst du darüber,
Das
ne?
schreibe ich natürlich auf meinem Blog. Ich habe natürlich dann auch die Stempel im Pass, außerhalb der EU jetzt zumindest. Und klar, ich trage das natürlich schon. Und langfristig werde ich wahrscheinlich noch irgendwie so eine Weltmappe haben, wo ich dann so, sage ich mal, ein paar Empfehlungen gebe pro Land, ja.
Sehr cool. Und diese ganzen Flüge, die du da runterballerst, ja, die bezahlst du die, sag ich mal, einfach so in Cash, ja, wahrscheinlich schon. Oder nutzt du da teilweise auch die Meilenstruktur der Kreditkartenanbieter, wie zum Beispiel Air Berlin oder Lufthansa oder so?
Ja, genau. Also erstens bezahle ich natürlich vieles auch in Cash, einfach aus dem Grund, weil diese Flüge oft auch sehr billig sind, wie ich eben genannt habe über diese Strategien. Andererseits, durch dieses viele Fliegen habe ich natürlich auch viele Meilen angehäuft, plus dann noch weitere Meilen, die ich zum Beispiel bekomme, wenn ich gewisse Kreditkarten oder sowas weiterempfehle über mein Netzwerk. Zum Beispiel eine Amex American Express Karte, gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Und bereits über die habe ich irgendwie, keine Ahnung, 350.000 Meilen rumliegen. Und diese 350.000 Meilen dort kann ich natürlich hin und wieder einsetzen, um irgendwie einen Economy-Flug auf Business abzugraden oder direkt einen Business-Flug zu bestellen, wie ich es jetzt auch bei meinem Singapur-Dubai-Flug, den ich in einer Stunde antreten werde, gemacht habe.
Spannend. Lass uns da direkt in diese Kreditkartengeschichte mit einsteigen. Weil das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich zurzeit ziemlich viel beschäftige. Und ich habe tatsächlich mal auch so ein Coaching gemacht von einem Kollegen von dir. Oder ich weiß nicht, ob du das sogar immer noch so eine Beratung anbietest auf deiner Webseite für dieses Kreditkartenthema. Und der hatte mal so in der groben Struktur geraten, die ich auch aktuell befolge, so ein bisschen erstmal sich die Air Berlin-Karte zu holen, ja. Und gerade wenn man die Möglichkeit hat, halt Umsätze über die Kreditkarte laufen zu lassen, so wie ich. Dann sozusagen die Air Berlin-Karte voll zu machen, also zu versuchen, da den höchsten Status zu bekommen, um dann bei Lufthansa anzurufen und zu versuchen, einen Statusübertrag zu bekommen, weil Lufthansa ja leider nicht wie Air Berlin die Umsätze auch als Statusmeilen anerkennt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, um dann irgendwie langfristig dann bei der American Express-Karte zu bleiben, weil man dort ja die Punkte flexibler einsetzen kann.
Ja, genau, das ist eine sehr gute Strategie. Also man muss so ein bisschen Social Engineering betreiben, sage ich mal. Das heißt, über die Air Berlin-Karte kommt man eben relativ schnell zu einem hohen Status, wenn man da viele Umsätze drüber laufen lassen kann. Und dann muss man einfach, sage ich mal, bei der Fluglinie anrufen, Lufthansa, und sagen, ah, hier, ich habe Diamant-Status oder wie der höchste Status heißt. Kriege ich vielleicht das Gleiche auch bei Lufthansa, weil ich möchte auch öfters mal Lufthansa fliegen und nicht nur Air Berlin. Und in den meisten Fällen, wenn man das gut macht, kriegt man dann tatsächlich auch einen hohen Status dann direkt bei Lufthansa. Status ist natürlich das eine. Wenn es, sage ich mal, um Flüge geht, sind natürlich meist die Prämienmeilen interessanter. Und dafür eignet sich dann nicht so sehr die One World Air Berlin Karte, sondern natürlich eher die American Express Karte, weil man einfach, wie du richtig sagtest, deutlich, deutlich flexibler ist, welche Airlines man fliegen kann.
Und da ist jetzt ein bisschen ein Thema, wovor ich stehe. Ja, ich habe jetzt irgendwie gerade in den letzten paar Tagen oder letzten 2-3 Wochen eine Firma gefunden, wo ich in den USA Ware über meine Kreditkarte kaufen konnte und habe mich direkt auf den höchsten Status hochgeballert. Ja, bei Air Berlin Platinum-Status 100.000 Euro Umsatz und habe da jetzt, keine Ahnung, so 150.000 Euro oder 150.000 Meilen auf meiner Air Berlin-Karte liegen. Jetzt stehe ich aber genau vor diesem Problem. Ja, ich weiß nicht, wie ich die am besten ausgeben soll oder kann. Ja. Hast du da Tipps oder Strategien, wie man jetzt, sag ich mal, bei der Air Berlin die Karte oder die Punkte am besten ausgibt? Oder wenn du es da nicht hast, wie man sie bei der American Express am besten ausgibt? Ob es da auch Plattformen oder Portale gibt oder so? Keine Ahnung.
Ja, also wenn wir über Meilen sprechen, sollten wir vielleicht erstmal darüber reden, wie man Meilen am besten einsetzt. Ja, also Meilen, muss man einfach wissen, eignen sich besonders für Zwecke wie zum Beispiel One-Way-Flüge, weil bei Meilen kein Unterschied gemacht wird. Normalerweise sind One-Way-Flüge meist teurer, als wenn es jetzt irgendwie Hin- und Rückflug wäre. Aber ein Hin- und Rückflug über Meilen ist einfach nur 2 One-Way-Flüge. Das heißt, für One-Way-Flüge kann man die sehr gut einsetzen. Genauso ändern Meilen auch nicht ihren Wert je nach Saison. Das heißt, wenn du über Weihnachten oder Neujahr fliegst, sind Kosten oft deutlich höher. Bei Meilen ist es kein Unterschied. Genauso kannst du Meilen auch sehr gut für Last-Minute-Flüge einsetzen. Auch da sind die Flüge sonst natürlich deutlich teuer. Aber auch bei Meilen, wenn sofern noch ein Platz da ist, nimmt sich das nichts. Das heißt, für alle, sag ich mal, spontan, kurzfristigen Sachen kannst du auch super Meilen einsetzen. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, wo du die Meilen hast, was du damit machen kannst. Bei dir liegen sie jetzt bei Air Berlin rum. Das heißt, du bist, sag ich mal, auf One-World-Flüge beschränkt. Es sei denn, du hast irgendwie eine Möglichkeit, sie irgendwie zu übertragen. Das geht manchmal. Man kann sie zum Beispiel zu irgendwelchen Hotelprogrammen übertragen und dann weiter wieder zu Meilen machen. Da verlierst du relativ viel. Ja, dann verlierst du wahrscheinlich mindestens ein Drittel oder die Hälfte an Meilen. Das lohnt sich nicht so wirklich.
Okay.
Generell muss man einfach sehen, dass alle, sag ich mal, Allianzen, also es gibt 3 Hauptallianzen, Star Alliance, SkyTeam und Oneworld, immer Fluglinien haben, sage ich mal, die deutlich besseren Wert pro Meile bieten. Das heißt, jede Fluggesellschaft hat andere, sage ich mal, hat verschiedenste Routen, die eben verschiedene Meilen erfordern. Und jede, sage ich mal, Fluggesellschaft, manche lohnt es sich kaum, diese Meilen einzusetzen, bei manchen sehr. Ich fliege ja zum Beispiel mit Singapore Airlines von Singapur nach Dubai aus dem Grund, dass Singapore Airlines ein, sage ich mal, Programm hat, wo man quasi nur für die Hälfte der Meilen den gleichen Business-Class-Flug antreten kann. Normalerweise würde dieser Flug von Singapur nach Dubai 80.000 Meilen kosten. Er kostet jedoch nur 40.000 Meilen, weil Singapore Airlines einen sogenannten Saver Awards hat. Das heißt, wenn man frühzeitig genug bucht und man muss wirklich einige Monate im Voraus buchen, dann kann man diesen, sage ich mal, Business-Class-Flug kriegen. Der ist dann nicht mehr stornierbar, aber wenn man weiß, dass man ihn fliegen möchte, zahlt man eben nur die Hälfte der Meilen. Und der Service und so weiter bleibt der gleiche. Singapore Airlines gilt als die beste Business Class Airline der Welt. Kann ich auch so bestätigen. Und wer sowas einsetzen kann, Singapore Airlines ist ja Star Alliance. Also bei dir geht es leider nicht. Aber es ist eine gute Möglichkeit, sich eben innerhalb dieser Fluggesellschaften, innerhalb dieser Flugallianzen, die Fluggesellschaften rauszusuchen, die tatsächlich am besten Mehrwert für die eingesetzten Meilen bringen.
Gibt es da irgendwie so eine Übersichtsplattform oder, sag ich mal, Internet, Blogs, Foren, Portale, wo man sich ein bisschen in die Thematik einarbeiten kann? Weil ich finde das extrem komplex, ja. Gerade, ich meine, bei Air Berlin ist es, sag ich mal, relativ einfach, ja. Aber jetzt auch beim Einlösen wird es dann schon wieder schwieriger, ja. Und bei der American Express Karte ist es dann noch mal ein bisschen komplexer, ja, weil ich ja mit den Meilen ja noch flexibler umgehen kann.
Genau. Es ist tatsächlich ein komplexes Thema und wirklich eine Übersichtsseite, wo das ganz übersichtlich aufgelistet ist, habe ich nicht gefunden. Es gibt gerade auch im amerikanischen Bereich natürlich einige Blogs, die sich damit beschäftigen. Generell würde ich einfach raten, in das Forum zu gehen. Flyertalk.org ist ein riesiges Forum, wo manche Leute nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag nach günstigen Flügen zu suchen. Oder dir natürlich auch, wenn du irgendwie Meilen hast und die einsetzen willst, zu helfen, wie du sie am besten ausgibst. Also dort einfach mal anmelden, sagen, ich habe jetzt das und das und das und irgendwelche Leute werden dir garantiert helfen. Nicht nur irgendwelche Leute, sondern auch wirkliche Pros, die echt Ahnung haben. Wahrscheinlich noch deutlich mehr Ahnung haben als ich, weil ich das hin und wieder selbst nutze.
Cool, das klingt doch sehr, sehr gut. Ja, weil genau wie es halt vor diesem Problem stehe ich halt auch. Dass ich jetzt nicht, ich meine, das ist ja ein Luxusproblem, dass man nicht genau weiß, wie man seine Meilen dann einzulösen hat. Ja, aber machst du das dann auch, dass du versuchst, irgendwelche Ausgaben wie Ad-Spends bei Facebook und so über deine Kreditkarte laufen zu lassen? Wahrscheinlich schon, oder?
Das mache ich selbst schon, aber ich habe natürlich einfach nicht so hohe Ausgaben. Auch Werbung lasse ich nur so relativ selten laufen, weil mein Business auch so ganz gut läuft. Aber langfristig natürlich ist es durchaus eine Möglichkeit. Und selbst wenn man diese Amex nur, sage ich mal, privat nutzt, kommen auch gewisse Beträge zusammen, wenn man das irgendwie für Hotels, Flüge und so weiter nutzt, was auch empfehlenswert ist, weil dann zum Beispiel zusätzliche Versicherungen greifen, kommt man vielleicht trotzdem auf 4.000, 5.000 Euro pro Monat. Das sind dann vielleicht nur 60.000 Euro im Jahr. Aber auch 60.000 Euro sind mindestens so viel Meilen für einen Business-Class-Flug, ja.
Und wenn du dann so viele unterwegs bist, weil du gerade das Thema Hotels auch angesprochen hast, bist du dann auch immer in Hotels unterwegs oder wie lebst du dann in den jeweiligen Ländern?
Also generell sind Hotels, sag ich mal, die Art von Kosten, die ich am meisten einzusparen versuche, was generell für mich keinen Unterschied macht, ob ich ein Bett und Internet in einem Hostel, Einzelzimmer habe oder in einem Fünf-Sterne-Hotel. Dementsprechend bleibe ich meist in relativ günstigen Hotels oder miete mir ein Airbnb an oder so und bin nur in, sag ich mal, guten Hotels, wie zum Beispiel jetzt hier in Singapur, in Marina Bay Sands, weil sie einen geilen Infinity-Pool auf dem Dach haben, ja.
Sehr gut, sehr gut. Und die eine letzte Frage zu dem Kreditkartenthema ist diese American Express Karte, ja. Da kann man ja die Punkte oder die Meilen, die man da sammelt, ja auch für Hotels einsetzen. Das ist korrekt, oder?
Ja, das ist korrekt, genau. Und man hat eben auch, was auch nicht zu unterschätzen ist, diverse Boni mit dieser Karte. Ja, das heißt, du kriegst direkt Goldstatus bei den meisten Hotelketten und dieser Goldstatus bringt dir dann meistens ein Room-Upgrade, kostenloses Frühstück und so weiter. Das heißt, wenn man in diesen Hotels übernachten möchte, das mache ich persönlich eher weniger, dann ist es echt wertvoll. Es gibt natürlich auch noch andere Boni, vielleicht kurz noch darauf eingegangen. Platinum-Status zum Beispiel bei Sixt, Mietwagen, plus 20% Gruppenrabatt über die Amex-Karte, lohnt sich tatsächlich. Da kriegt man echt geile Wagen, irgendwie in den USA, schön Cabrio, Neuwagen für vielleicht $20 am Tag. Über diese, sag ich mal, Hacks, die du quasi mit der Karte hast. Was du auch bekommst, und das ist das Schöne, ist eben so ein Priority Pass. Ja? Ein Priority Pass, Prestige heißt der, ermöglicht dir bei jedem Flughafen der Welt den Zutritt in zumindest eine Airline-Lounge. Das heißt, wenn du jetzt nicht Status hast oder in dem, sag ich mal, einem Flughafen bist, wo du irgendwie mit deinem Status trotzdem nicht in eine Lounge reinkommst, dann ist das eine super Karte, die dir überall zumindest eine Lounge mit gutem Internet, ein bisschen was zu essen und zu trinken und bequemen Sesseln bietet. Und das ist durchaus dein Geld wert. Normalerweise kostet das 400 Euro im Jahr, aber über diese American Express Karte kriegt man zwei von diesen Karten kostenlos. Man hat also einen Wert von 800 Euro, die Karte selbst kostet nur 600 Euro im Jahr. Und bietet eben viele weitere Boni, ne?
Okay, aber das ist, sag ich mal, die Standardkarte oder was für eine spezielle Karte ist es bei American Express?
Ja, die American Express Karte, über die ich jetzt spreche, ist die Platinum-Karte, also die kostet tatsächlich 600 im Jahr, bietet aber in meinen Augen deutlich mehr Vorteile. Also sie hat eher einen Wert von 3.000, 4.000 Euro im Jahr. Vor allem durch die Boni, die ich gerade genannt habe, Six Platinum, Hotelstatus, Priority Pass und so weiter. Was auch noch so wichtig ist, sind eben die Versicherungen. Das heißt, immer wenn man mit der Karte bezahlt, hat man sehr viele Versicherungen. Zum Beispiel eine Reisekonformitätsversicherung. Wenn zum Beispiel eine Verspätung über 3 Stunden ist, kriegt man Geld zurück. Reisegepäckversicherung. Was wirklich super ist, ist aber vor allem die Mietwagenversicherung. Das heißt, man ist voll Kasko und voll Haftpflicht auf jede Mietwagenbuchung versichert. Wer viel Mietwagen fährt, weiß, wie viel Versicherungen kosten können. Wenn man viel mit der Karte macht und dann auf die Versicherung verzichten kann, kann man locker 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr einsparen.
Cool, spannend. Sehr cool, lieber Christoph. Ich denke, wir haben so die größten Hacks eingesammelt von dir. Und ich überlege gerade, was ich hier noch auf meinem Zettel stehen hatte. Für mich persönlich noch eine vielleicht Abschlussfrage oder ein kleines Abschlussthema. Ich sehe ja auch immer wieder, dass du in diesem Cryptocurrency-Bereich auch unterwegs bist, so wie ich auch. Mal so eine grundsätzliche Frage, wie stehst du zu diesem ganzen Kryptowährungsbereich? Ich habe auch irgendwie mal gelesen, du planst irgendwie eine eigene Kryptowährung. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen was sagen dazu, wie du dazu stehst, wie du so die Entwicklung in den nächsten Jahren siehst. Das würde mich mal noch persönlich auch brennend interessieren.
Ja, sehr gerne. Also ich beschäftige mich mit Kryptowährungen schon seit über 5 Jahren. Habe bloß leider damals versäumt, Bitcoins und Ethereum auch zu kaufen, beziehungsweise genug zu kaufen.
Ich auch,
das heißt, ich muss immer noch arbeiten. Ich habe bereits vor 4 Jahren meine Bachelorarbeit damals noch schon zu Ethereum geschrieben. Also wer will, kann mich gerne anschreiben und sich das durchlesen. Professoren hat es nicht gefallen, die haben es auch nicht verstanden. Aber es ist genau quasi eingetreten, was ich damals gesagt habe. Wie stehe ich generell zu dem Thema? Ich selbst mache sehr viel mit Kryptowährungen. Ich habe fast meine gesamten Ersparnisse, trade ich aktiv in Kryptowährungen. Also sehr riskant, sollte nicht jeder nachmachen. Aber wer, sag ich mal, ein gutes Einkommen hat und noch jung ist und noch Zeit hat zur Rente, der kann da durchaus ein bisschen riskanter sein, in meinen Augen. Ich selbst sehe schon, dass Kryptowährungen die Zukunft sind, aber man kann natürlich nicht sagen, welche Kryptowährung. Das heißt, Bitcoin sehe ich im Moment eher skeptisch. Ich glaube nicht denjenigen, dass Bitcoin irgendwie in ein paar Jahren 1 Million wert sein wird pro Bitcoin, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass Bitcoin in 5 bis 10 Jahren nicht mehr existieren wird. Ich sehe einfach, dass Bitcoin gewisse strukturelle Probleme hat und eben auch nicht anonym ist, sondern nur pseudonym ist und auf der, sag ich mal, schwarzen Liste von einigen Staaten drauf ist, was einige Probleme verursachen wird. Ich glaube, langfristig werden sich die Kryptowährungen durchsetzen, die tatsächlich komplett dezentral sind, die auch anonym sind, wie Dash, Monero, Zcash und so weiter und die, sag ich mal, irgendwie eine zusätzliche Anwendbarkeit über die Währung hinaus haben, wie zum Beispiel Ethereum oder die ganzen Anwendungen, die auf Ethereum aufsetzen. Ganz, ganz langfristig sollte man auch nicht immer, sag ich mal, das Problem beachten, dass wir durch Quantencomputer haben werden. Das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich glaube durchaus, dass sowas wie ein Quantencomputer in den nächsten 10 Jahren Realität werden kann. Und sobald es Quantencomputer gibt, dann wahrscheinlich in staatlicher Hand, kann man sofort die ganzen Blockchains von den normalen Kryptowährungen ausschalten und sie quasi selbst übernehmen. Jetzt gibt es allerdings schon 2 Kryptocoins, IOTA und QRL, die einfach, sag ich mal, eine weiterentwickelte Blockchain haben, die resistent gegenüber Quantencomputer ist. Das heißt, in solche Währungen investiere ich jetzt schon ein bisschen, weil ich das, sag ich mal, als Hedge für die Zukunft betrachte, wenn es zu technologischen Entwicklungen kommt, die zum Beispiel die gesamte Kryptowährung unsicher machen. Ja? Das ist alles Zukunftsmusik, vielleicht passiert das auch gar nicht, aber es ist ein gewisser Hedge in meinen Augen, um sich davor zu schützen.
Spannend. Du hattest vorher gesagt, also ich bin ja eher aktuell so ein Freund von der klassischen HODL-Strategie, ja, die auch der Julian Hosp, der ja auch im Podcast war, den werden wir ja auch verlinken nochmal in Shownotes, ja auch, sage ich mal, pflegt. Also ich persönlich investiere, sage ich mal, so in die Top 10 so ein bisschen, ja, und schaue mir natürlich persönlich auch einige ICOs an, sprich einige Startups, die gerade rauskommen, und investiere auch in diese. Du hast was von Traden gesagt. Was meinst du mit Traden genau? Also bist du dann, sag ich mal, so ein richtiger Trader, der sich dann regelmäßig so die Charts anguckt und einkauft und verkauft und so?
Es ist gut, dass du nachfragst. Was ich mit Trade meine, das ist jetzt nicht aktives Daytrading, das mache ich tatsächlich nicht, sondern wahrscheinlich auch eher wie du, regelmäßig eben auf neue Kryptowährungen setzen, auch viele, die gerade irgendwie sich neu etablieren und natürlich auch ICOs. Das heißt, ich habe jetzt einiges in das Bancor-Network gesteckt, was letztens rauskam, in Polybius, das ist irgendwie so eine Blockchain-Bank. Also hin und wieder investiere ich natürlich auch selbst in ICOs. Das halte ich auch tatsächlich für den besseren Weg, wenn es ein gutes Projekt ist. Und das ist eben die große Frage. Es gibt mittlerweile so viele ICOs und so viele Krypto-Projekte. Davon werden sicherlich nicht alle glatt gehen. Deshalb wer sich mit Kryptowährungen beschäftigt und da investieren möchte, dem empfehle ich, sich eben auch möglichst breit aufzustellen, immer mal ein bisschen in eine Währung einzukaufen. Viele werden wahrscheinlich nicht überleben die nächsten 5 Jahre, aber einigen ist es sicherlich auch so, dass sie wie Bitcoin oder Ethereum sehr steil gehen werden.
Ja. Für die, die nicht wissen, was ICOs sind, ja, ICOs sind Initial Coin Offerings. Das ist ungefähr so ein bisschen das Gleiche wie ein IPO, sprich wenn eine Firma an die Börse geht und auf einmal Aktien handelbar sind. Und das Schöne ist halt jetzt gerade, so wie ich das versuche immer zu erklären, man hat jetzt gerade in dieser Zeit die Möglichkeit irgendwie in Technologieunternehmen, ja, weil hinter Kryptowährungen, sage ich mal, außer jetzt irgendwie Bitcoin oder Litecoin, was eigentlich klassische Währungen in dem Sinne eigentlich nur sind, stecken ja doch meistens Startups, ja, also wirkliche Technologie-Startups, Tech-Startups, die versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen, und Coins sind dann, sage ich mal, so ein bisschen ja die Währung, sprich so ein bisschen auch die Aktie, und gerade diese ICOs, die mittlerweile aus dem Boden sprießen, wie nochmal, was hat man halt die Möglichkeit, sehr, sehr früh in diese Startups zu investieren. Ja, zum Beispiel der Julian Hosp, der auch im Podcast war, sitzt ja in Singapur und hat jetzt ein neues Startup hier am Start, was 10x heißt, die ja versuchen, irgendwie alle Kryptowährungen irgendwie spendable zu machen mit einer Kreditkarte. Plus noch irgendwie irgendwas Spannendes mit einem Commit-Network, was ich selber noch nicht ganz so verstanden habe. Aber die haben jetzt auch, keine Ahnung, innerhalb von wenigen Stunden schon mal 30 Millionen eingesammelt in so Pre-ICO, und am 24. jetzt in 2 Tagen ist, sag ich mal, so der offizielle Part, wo dann alle Leute versuchen, irgendwelche Anteile noch zu bekommen. Ja, und das ist natürlich super, super spannend, weil ein paar Wochen meistens nach diesen ICOs werden die Währungen dann an den öffentlichen Börsen handelbar, und ja, da wird es dann meistens dann schon den ersten oder ein oder anderen Preissprung nach oben geben, aber kann halt auch nach unten
vielleicht
gehen.
Vielleicht noch als kurzer Einsprung, also es ist ja schon gerne Wahnsinn, sag ich mal, welche Summen da gehandelt werden. Ich weiß jetzt, dieser Banco ICO, da wurde innerhalb einer Stunde wurden 153 Millionen gesammelt. Aber wenn man sich das Ganze mal im Großen und Ganzen ausschaut, sitzt man tatsächlich erst am Anfang, ja. Die gesamte Marktkapitalisierung von den ganzen Kryptowährungen ist jetzt bei knapp 100 Milliarden, ein bisschen drüber. Wenn man sich das anschaut mit den ganzen anderen Märkten, die es jetzt auf der Welt gibt, 100 Milliarden, das haben einige Privatpersonen fast noch in ihrem Besitz, ja, oder haben sogar in ihrem Besitz. Wenn man sich die ganzen anderen Märkte anschaut, das sind 100.000, 10.000-fach an Geldern, die langfristig, kurz über lang, alles in Kryptowährungen reinströmen könnten. Ich kann das jetzt auch aus eigener Arbeit bestätigen, gerade so im Banking. Ich habe ja auch ein Buch über Offshore-Banken und so weiter geschrieben. Da liegen natürlich auch Billionen an Geldern offshore, versteckt vor irgendwelchen Staaten, auf irgendwelchen Privatkonten. Aber es gibt jetzt natürlich irgendwie zunehmenden Informationsaustausch und so weiter. Und dieses ganze Geld, was zunehmend unsicher auf Banken ist, das wird sich über kurz oder lang sicherlich den Weg in anonyme Kryptowährungen bahnen. Und allein deshalb sind massive Kurssprünge dort noch zu erwarten.
Genau, das ist auch so für mich. Auch hier nochmal vielleicht einen ganz kurzen Disclaimer an dieser Stelle. Ja, alles, was der Christoph und ich hier gesagt haben, ist kein Financial Advice. Ja, und sollte man so auch nicht nachmachen, wenn man sich mit der ganzen Thematik nicht beschäftigt. Nur mal so ganz kurz hier ein rechtlicher Hinweis an dieser Seite. Aber es ist ein super spannendes Thema. Das sehe ich genauso wie der Christoph auch für mich persönlich. Fast meine kompletten freien Gelder liegen derzeit in Kryptowährungen, weil ich das genauso sehe. Ja, wir haben irgendwie ein massives inflationäres Geldsystem, und wir haben irgendwie bei den Kryptowährungen, sag ich mal, bei den meisten eher ein deflationäres, sprich ein limitiertes System, und es wird immer mehr Geld. Das sieht man an der kompletten Marktkapitalisierung. Da werden wir mal coinmarketcap.com mal in die Shownotes verlinken, da kann man sich das anschauen, wie viel Geld da aktuell gerade in den Kryptowährungen gesammelt liegt. Und ja, was passiert, wenn viel Geld von außen dort reinfließt und die Anzahl aber an Coins limitiert ist? Der Preis wird wahrscheinlich über lang oder kurz nach oben gehen. So ist meine Einschätzung zu diesem ganzen Thema.
Genau, das ist ein super spannendes Thema. Ich kriege auch zunehmend Anfragen von Leuten, die unerwartet reich geworden sind. Da stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, wie man diese Kryptowährung wieder auscasht, um sich damit zum Beispiel ein Haus zu kaufen und so weiter. Und das ist im Moment ja tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, weil eben Bitcoin in vielen oder auch andere Kryptowährungen einfach noch nicht reguliert sind und es auch aus steuerlicher Sicht sehr, sehr schwierig ist. Auch darauf habe ich mich ein bisschen spezialisiert, also wer da Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren.
Ah, spannend. Sprich, du weißt, wie man, wenn man unerwartet Kryptomillionär geworden ist, weil man irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Ether gekauft hat, damals zu irgendwie, keine Ahnung, 5 Cent oder so, das Stück, und jetzt irgendwie Millionär ist, hast du die Strategien, wie man da vielleicht sich ein Häusle von kaufen kann,
Ja, zum
richtig?
Beispiel, genau. Oder wie man das einfach seine Situation so aufstellt, dass man eben möglichst keine Steuern auf Kryptowährungen zahlt und so weiter und so fort, ja. Weil das natürlich auch ein riesiger buchhalterischer Aufwand ist.
Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass da abschließend vielleicht, dass gerade die Menschen jetzt, die in Kryptowährungen irgendwie investieren und es gibt ja angeblich diese Haltefrist von einem Jahr, wo dann, sage ich mal, die Währungen dann steuerfrei sind, wenn man sie verkauft. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bitte. Und viele Leute traden ja und kümmern sich dann nicht darum. Glaubst du, dass es irgendwann einem auf die Nase fliegen kann, wenn irgendwie die Regulierungen soweit sind, die Transaktionen irgendwie nachzuvollziehen und Co. und da
Ja,
auszurechnen, was man damit
das ist
gemacht
eine sehr
hat?
gute Frage von dir. Also tatsächlich, in Deutschland, die Regierung, das ist öffentlich, ist bereits dabei, Blockchain-Experten einzustellen. Und es gibt mittlerweile auch die Software, die gesamte Bitcoin-Blockchain zu tracken, ja. Also wer da meint, keine Steuern zu zahlen in Deutschland, dem wird das über kurz oder lang auf die Nase fliegen. Deutschland, wie gesagt, Haltefrist ein Jahr steuerfrei. Alles darunter ist ein privates Veräußerungsgeschäft, wird mit Einkommenssteuer besteuert. Also die Trader in Deutschland sollten schon ein bisschen aufpassen und dann vielleicht ein anderes Land wählen für ihre Kryptogeschäfte. Also ihren Wohnsitz verlagern oder ein Unternehmen gründen woanders, das sind dann wieder ganz andere komplexe Themen.
Ja. Sehr spannend, Christoph. Ich danke dir vielmals für deine Insights und Meinungen zu dem Thema Travel Hacking, Kreditkarten und Kryptowährungen. Ich glaube, über Kryptowährungen können wir uns noch 2 Stunden weiter unterhalten. Ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Ja, vielleicht gibt's was anderes wie startenlos.ch, wo interessierte Zuhörer dich erreichen können?
Ja, einerseits gibt es über die Webseite startenlos.ch, andererseits, ich habe auch eine kleine persönliche Webseite, ist zum Beispiel auch meine Reiseplanung aufgelistet. Wer mich mal treffen möchte auf meinen Reisen, immer gerne. Die ist christoph.today. Ist auch mein Instagram-Account, kann man sich auch meine Reisen ein bisschen ansehen, ja.
Cool, super. Ich danke dir vielmals. Viel Erfolg weiterhin und viel Spaß beim Business-Class-Flug jetzt dann weiterhin. Ja? Und hab eine gute Zeit und bis bald.
Ja, genau, ich muss jetzt auch los zum Gate. Vielen Dank dir für das Interview, Lars, und bis
Gerne.
bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.